Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rode, guten Morgen. Im amerikanischen Wahlkampf kam das kleine Kosovo zu vermeintlich großen Ehren. Präsident Trump rühmte sich damit, angeblich den Konflikt mit Serbien endgültig gelöst zu haben und verkaufte das gleich noch als Erfolg für den Nahostkonflikt. Was ein möglicher neuer US-Präsident Biden für Südosteuropa bedeuten könnte, ist eines unserer Themen. Außerdem in dieser Sendung Stimmen aus Restaurants, Kosmetiksalons und Theatern in Großbritannien zu den neuen Corona-Regeln und ein drohender Parlamentsboykott in Georgien. Im Vokabular Donald Trumps könnte man sagen, es waren wohl Fake News, die Sloweniens Ministerpräsident Janša verbreitet hat. Der rechtsnationale Politiker gratulierte Trump frühzeitig zum vermeintlichen Wahlsieg in den USA, wo die Fakten allerdings anders aussehen. Joe Biden steht kurz davor, die nötigen Wahlleute zusammenzubekommen. Was sein Wahlsieg für Europa heißen könnte, hat im Deutschlandfunk heute Morgen David McAllister skizziert, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament.
Für uns in der Europäischen Union würde ein Präsident Joe Biden sicherlich bedeuten, dass es einen neuen Impuls für die transatlantischen Beziehungen geben. Denn sein Stil ist anders und es würden Verlässlichkeit, Vertrauen und Berechenbarkeit in unsere Beziehungen zurückkehren. Gleichwohl bleiben Meinungsverschiedenheiten in wichtigen Themen wie Handelspolitik oder Verteidigung.
Eine Prognose, die auch für Südosteuropa gelten könnte. Über diese Region reden wir jetzt vor dem Hintergrund der US-Wahl und das nicht ohne Grund. Schließlich hat Präsident Trump mitten im Wahlkampf Serbiens Präsident Vučić und Kosovos Premierminister Hoti empfangen und sich danach die vermeintliche Lösung des Unabhängigkeitsstreits auf die Fahnen geschrieben. Ein Deal vollzogen in 20 Minuten, wie Trump sagte. Ein Deal, den wir jetzt aber hinterfragen, genauso wie Trumps Südosteuropa-Politik insgesamt. Und das machen wir mit meinem Kollegen Norbert Mappes-Niedig in Wien. Guten Morgen.
Guten Morgen.
4 Jahre Trump, was hat das tatsächlich bewirkt zwischen Serbien und Kosovo?
Ja, nach Trumps Selbsteinschätzung hat es enorm was bewirkt, nämlich das Ende der Massentötungen zwischen Kosovo und Serbien, wie er gesagt hat. Aber für alle, die sich ein bisschen in der Region auskennen, war das eher eine Lachnummer, denn der Krieg, der ist 20 Jahre vorbei, mehr als 20 Jahre. Und von einem Durchbruch konnte überhaupt gar keine Rede sein. Also das einzige fassliche Ergebnis dieser sogenannten Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen, wie man es dann genannt hat und zu dem man es in der Diplomatie herabgestuft hat, war dann, dass Serbien seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt.
Das war dann auch das, was Trump als Durchbruch für den Nahostkonflikt gleich noch tituliert hat. Welche Interessen haben denn die USA über Serbien, Kosovo hinausgehend in Südosteuropa?
Ja, also zunächst sind sie militärisch präsent und politisch auch sehr einflussreich, was eigentlich auch kein großes Kunststück ist, denn das sind ja alles schwache und kleine Staaten. Und zweitens ist der eigentlich wichtigste Player in der Region, nämlich die Europäische Union, in sich uneins, schwach, unentschlossen. Da können die Amerikaner auf jeden Fall einen wichtigen Einfluss ausüben. Und sie haben eine besondere Beziehung vor allem zur albanischen Community, sowohl im Kosovo als auch in den angrenzenden Ländern, in Albanien und in Nordmazedonien. Das ist historisch zurückzuführen halt auf die Intervention im Kosovo 1999. Und das spielt auch eine Rolle in der amerikanischen Innenpolitik. Die albanische Community ist relativ stark und Biden hat eine enge Beziehung zu ihr. Mhm. Aber eine Top-Priorität ist der Balkan für die USA eigentlich nie gewesen. Und wie ernst die Region dann tatsächlich genommen wird, das hängt sehr stark ab vom Verhältnis zu Russland. Beide Mächte, sowohl Russland als auch die USA, sind nicht wirklich bereit, in der Region da Verantwortung zu übernehmen. Und das ist dann komfortabel für einzelne Machthaber, die großen Mächte dann gegeneinander ausspielen können. Also Serbiens Präsident Vučić, der zunehmend autoritär regiert, hat das sehr schön für sich genützt. Und alle Anforderungen aus der EU, von denen hat er sich freigespielt, dadurch, dass er erst mit Russland und dann mit den USA geflirtet hat.
Der EU wird ja vorgeworfen, ihren Einfluss in Südosteuropa sträflich vernachlässigt zu haben, auch durch das Hin und Her im Beitrittsprozess zum Beispiel von Nordmazedonien. Wie kann die EU ein mögliches neues internationales Machtgefüge für sich nutzen?
Ja, man könnte vielleicht fragen, wie könnte sie es nutzen? Denn wenn es der EU jetzt in ihrer Gesamtheit wirklich darum gehen würde, den Beitritt der Balkanländer energisch voranzutreiben, also Demokratie und Rechtsstaat zu fördern, dann könnte sie die neuen USA, eine Biden-Administration, sicher auch als Verbündeten gewinnen. Denn die Biden-Administration wird sicher für Rechtsstaatlichkeit eintreten und wird versuchen, Menschenrechte in der Region zu fördern. Und sie hat vor allem Interesse daran, jetzt russische und chinesische Einflüsse zurückzudrängen. Davon hängt dann auch ab, wie stark die USA sich in der Region engagieren. Aber das Problem ist, in der EU herrschen da durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen. Man kann sagen, es gibt ungefähr drei Positionen. Die Deutschen wollen sicher den Beitritt der Balkanländer vorantreiben und sind gegen autoritäre Tendenzen. Die Franzosen sind zwar ebenfalls gegen autoritäre Tendenzen, vielleicht auch noch eindeutiger als die Deutschen, aber gerade deshalb sind sie gegen den Beitritt, weil sie fürchten, dass sich diese Länder auf Dauer über kurz oder lang autoritär entwickelt werden. Und jetzt gibt es eine dritte neue Position innerhalb der EU. Ungarn, das hat sich auf leisen Sohlen zur Regionalmacht da entwickelt. Und die Ungarn sind für Beitritt der Balkanländer zur EU, aber auch für Tendenzen zum Autoritarismus.
Herr Mapes-Niedek, also, ich würde abschließend noch gerne noch einmal zum slowenischen Regierungschef Janša kommen. Was könnte ihn denn zu seinen verfrühten Glückwünschen an Trump bewogen haben, außer dass dessen Ehefrau Melania eben aus Slowenien stammt?
Ja, Melania spielt wahrscheinlich eher eine geringere Rolle. Janša schert sich wenig um europäische Interessen und Gepflogenheiten. Slowenien ist ein kleines Land, aber Janša ist ein starker politischer Akteur. Und er steht fest an der Seite Ungarns. Er hat den mazedonischen Autokraten Nikola Grujewski unterstützt. Und er ist auch bereit, mit Ungarn und Polen eine Art autoritären Block zu bilden. Und ich glaube, er wird in Europa unterschätzt. Wir werden mal sehen, 2021, in der zweiten Jahreshälfte, übernimmt Slowenien die europäische Ratspräsidentschaft. Und da wird man sehen, was dieser Block so alles in petto hat.
Südosteuropa und die US-Wahl. Einschätzungen dazu von Norbert Mapes-Niedek aus Wien. Vielen Dank dafür. In der Corona-Pandemie fährt sich Europa weiter runter. Das Tempo und die Maßnahmen unterscheiden sich teilweise, doch das Ziel ist im Grunde in allen Ländern dasselbe. Dass Gesundheitssysteme entlastet und nicht überlastet werden. Dieses Ziel verfolgt auch Großbritannien, das sich heute in einen ähnlichen Modus begibt, den die Bevölkerung schon aus dem Lockdown im Frühjahr kennt. Persönliche Kontakte müssen stark eingeschränkt werden. Viele Freizeitaktivitäten sind nicht mehr möglich. Ein Großteil der Geschäfte ist zu. Christine Heuer war am letzten Tag vor den neuen Regeln rund um London unterwegs und hat nachgefragt, wie die Menschen dort zum britischen Krisenmanagement stehen.
4 Tage hatten die Briten von der Ankündigung bis zum Lockdown. Sie haben sie genutzt, um vieles noch einmal zu tun. Noch einmal im Restaurant essen, noch einmal die Haare schneiden lassen, noch einmal ins Theater gehen. In diesem kleinen Haus in Windsor vor den Toren Londons hatten sie gerade erst wieder eröffnet. Und schon läuft die letzte Vorstellung.
Lloyd George knew my father.
Nur jeder zweite Platz darf besetzt werden, aber das Publikum geht mit. Jeder hier weiß, dass es das letzte Mal für lange Zeit ist. 4 Wochen wie angekündigt oder länger. Diese Besucherin um die 60 rechnet mit einem Lockdown bis Februar oder März. Dabei liegen ihre Nerven vom ersten Mal noch blank.
I haven't got the time left to waste time like this. I don't think it's going to go away. And I don't want to be living the rest of my life this way.
Sie glaubt nicht mehr, dass wir das Virus in den Griff kriegen. Beim Gedanken an die Toten hat sie Tränen in den Augen. Aber sie ist soweit, lieber auf Herdenimmunität zu setzen. Dann erzählt sie von den Theatern, die nicht mehr geöffnet haben nach dem Frühjahrslockdown. Vom Sterben des West End, das mit seinen großen Bühnen Millionen Touristen angelockt hat. Die Wirtschaft werde sich nicht mehr erholen. Im Londoner Stadtteil Notting Hill betreibt Cindy Lynn einen Kosmetiksalon. Sein ruhiges, helles Entree duftet dezent nach Blüten. Pediküre, Maniküre, Gesichtsbehandlungen, darum kümmern sich bei Cindy Lynn 40 Mitarbeiter. Die Chefin zeigt ihren Terminkalender vor. Seit Boris Johnson den neuen Lockdown angekündigt hat, wurde er voller und voller. Die lange Warteliste wird sie nicht abarbeiten können. Dabei bräuchte sie die Einnahmen dringend, um Schulden aus dem ersten Lockdown abzubezahlen. Einen Anspruch auf Corona-Hilfen hat Cindy Lynns Betrieb nicht. In den nächsten Wochen wird sie ihren Kunden Pflegeprodukte mit der Post schicken. Aber fürs Überleben reicht das nicht aus. Ihre Situation sei niederschmetternd, sagt sie ganz ruhig, und dass sie nicht weiß, ob sie nach der Schließung wieder aufmachen kann, nach 25 Jahren an diesem Ort. Was würde Cindy Lynn Boris Johnson sagen, wenn sie könnte?
I have nothing to say to him.
Kein gutes Premierministermaterial, ein totales Desaster. Alle hätten das Vertrauen in Johnson und seine Regierung verloren.
I don't think he's good material for Prime Minister. It's a total disaster. I think everyone lost confidence in Boris Johnson and the government.
Der zweite Lockdown trifft nicht alle gleich hart. Die Buchhandlung gegenüber von Cindy Lynns Salon muss sich wenig Sorgen machen. Sie gehört zu einer großen Kette. Außerdem darf sie Bestellungen aufnehmen, die die Kunden an der Ladentür abholen. Cafés und Imbisse bieten Takeaways und Lieferungen an. Andere haben es schwerer, obwohl gerade sie viel in Sicherheitsmaßnahmen investiert haben. In Marcos italienischem Restaurant gegenüber vom Hyde Park trennen Plexiglasscheiben die wenigen Tische voneinander ab. So ganz versteht Marco nicht, warum er nun trotzdem komplett schließen muss.
Places like these, I think, are relatively safe. It's other environments that need to be controlled.
Orte wie dieser sind doch ziemlich sicher. Sie müssten eine andere Umgebung kontrollieren. Feiern zu Hause, Studenten, die jungen Leute. Aber kleine Orte wie der hier, wo wir die Richtlinien befolgen, ich sehe da keine große Gefahr.
We respect the guidelines. I don't see that there's much.
Die Regierung macht aber keine Ausnahmen von der Regel. Alles muss schließen, was nicht Lebensmittel oder medizinische Hilfe anbietet. Auch die Friseure, von denen bekannt ist, dass sich kaum jemand bei ihnen ansteckt. Die Kunden haben ihnen bis spät gestern Abend die Bude eingerannt. Ab jetzt herrscht 4 Wochen Ruhe. Oder 6 oder 8 oder noch länger. Wer kann da schon sicher sein? Was Marco, der italienische Restaurantchef Boris Johnson, sagen würde?
Open us up quick. Please, we need to.
Schnell wieder öffnen, das fordert dieser Restaurantbesitzer Großbritannien im Lockdown, Christine Heuer berichtete. Wie umstritten solche Maßnahmen sind, lässt sich übrigens auch am Beispiel Italien erahnen. Dort verschiebt sich der Start neuer Anti-Corona-Regeln von heute auf morgen, weil die Regierung in Rom und die betroffenen Regionen so lange um Details gerungen haben. Es steht viel auf dem Spiel für Georgien in diesen Tagen. Das Land im Kaukasus gilt dort als eine Insel der Demokratie, doch der Verdacht ist, dass es rund um die Parlamentswahl letztes Wochenende alles andere als demokratisch abgelaufen ist. Diese Wahl ging, zumindest auf dem Papier, deutlicher aus als erwartet. Demnach holte die Regierungspartei Georgischer Traum über 48% der Stimmen. Die absolute Mehrheit im Parlament wäre ihr demnach sicher. Doch die Opposition aus mehreren verschiedenen Parteien vermutet Wahlbetrug, will dem neuen Parlament aus Protest geschlossen fernbleiben und hat für kommendes Wochenende zu weiteren Demonstrationen aufgerufen. All das beobachtet für uns Gesine Dornblüt, die wir jetzt in der Hauptstadt Tiflis erreichen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit Ihren Eindrücken von vor Ort, für wie begründet halten Sie den Vorwurf der Wahlfälschung?
Ich halte ihn für begründet. Es gab so viele Unregelmäßigkeiten wie noch nie unter dieser Regierung. Das haben georgische Wahlbeobachter festgestellt und die sind erfahren und renommiert. Die wichtigste heißt ISFET. Die ISFET hat eine Parallelauszählung gemacht am Wahltag und festgestellt, in 8% der Wahllokale weichen die Wahlprotokolle ab von der Anzahl der abgegebenen Wahlzettel. Und das ist viel. Internationale Beobachter dagegen haben sich viel zurückhaltender geäußert und das sorgt hier für Irritationen. Sie haben die Wahl nämlich im Großen und Ganzen als frei beurteilt. Aber man muss den Bericht der OSZE-Beobachter auch zu Ende lesen und da sieht man, dass auch sie vieles kritisieren, zum Beispiel Parteilichkeit und Intransparenz der Wahlkommission und Intransparenz bei der Wahlkampffinanzierung.
Die Opposition, die will jetzt nicht nur dem Parlament fernbleiben, sondern auch nicht zu Nachwahlen antreten, die jetzt noch anstehen. Welche Folgen hätten diese Boykotte?
Also erstmal könnte sich das Parlament auch ohne die Abgeordneten der Opposition konstituieren. Die Regierungspartei kommt schon jetzt auf genügend Stimmen, um einen Regierungschef zu wählen. Schwierig wird es, wenn zum Beispiel der Haushalt verabschiedet werden muss, denn dazu sind dann auch die Stimmen der Opposition nötig. Und spätestens dann könnten Neuwahlen nötig werden.
Die zentrale Figur der Partei Georgischer Traum ist der Milliardär Iwanischwili und sein Gegenspieler und zugleich Oppositionsführer ist Ex-Staatspräsident Saakaschwili. Seine Partei kommt nach dem jetzt vorliegenden Ergebnis auf gut ein Viertel der Stimmen. Worum geht's in diesem Zweikampf zwischen den beiden? Um große Egos oder wirklich um das Wohl des Landes?
Also ganz sicher wollen beide das Wohl des Landes. Michail Saakaschwili ist seit 7 Jahren nicht mehr in Georgien. Er versucht aus dem Ausland mitzuspielen. Er ist ja hier in Georgien rechtskräftig verurteilt worden wegen Veruntreuung. Und Saakaschwili hat zum Schluss seiner Amtszeit zunehmend autoritär regiert. Bidzina Ivanischwili ist ein Multimilliardär und Mäzen. Eigentlich ist er kein Politiker. Er ist erst vor einigen Jahren in die Politik gegangen. Er agiert hier nach Gutsherrenart, bestimmt Minister nach persönlichen Vorlieben. Und das ist natürlich ein Problem. Und um das zu brechen, wurde ja einmalig zu dieser Parlamentswahl eine 1%-Hürde eingeführt, damit mehr politische Parteien in das Parlament gewählt werden, was auch gelungen ist. Es sind ja jetzt insgesamt 10 vertreten, wenn das Parlament dann so zustande kommt. Die Hoffnung war eigentlich, wegzukommen von den Personen und demokratische Institutionen weiter zu stärken durch mehr Diskussion im Parlament.
Jetzt muss man ja aber dem georgischen Traum der Partei vielleicht auch zugutehalten, dass Georgien in den letzten Jahren Fortschritte im Demokratisierungsprozess attestiert werden. Inwiefern stehen die jetzt gerade in der aktuellen Situation auf dem Spiel?
Es geht jetzt um Glaubwürdigkeit. In der Öffentlichkeit in Georgien herrscht ein breites Misstrauen gegenüber dieser Parlamentswahl. Und die Regierung wird einfach ein Legitimitätsproblem haben, wenn sie jetzt so tut, als wäre das alles im Rahmen gewesen am Sonntag.
Kann denn die Opposition mit ihren Protesten, die sie fürs Wochenende angekündigt hat, tatsächlich Neuwahlen erreichen am Ende?
Also das wird vom Ausmaß der Proteste abhängen. Ich persönlich rechne nicht damit, dass große Massen hier in Tiflis auf die Straße gehen. Am vergangenen Sonntag, am Wahltag, hatte bereits die Opposition aufgerufen zu Protesten. Da waren es wenige 100 Menschen. Und man muss wissen, dass auch hier in Georgien die Corona-Infektionszahlen steigen. Den Menschen ist das sehr bewusst, dieses Risiko. Und viele gehen deshalb nicht auf die Straße. Ich glaube, dass sie auch so einer Demonstration fernbleiben würden aus diesen Gründen. Ich halte es generell für möglich, dass die Oppositionsparteien jetzt zunächst auch Druck aufbauen wollen, um eventuell andere Zugeständnisse herauszueisen, eben weil sie auch Nachteile davon haben, wenn sich das Parlament jetzt gar nicht konstituiert oder wenn es sich ohne die Oppositionspartei konstituieren wollte. Es muss jetzt Verhandlungen geben und verhindert werden, dass das politische System sich zerlegt, das sich ja erst aufbaut.
Hört sich so an, als wäre der Parlamentsboykott, der angedrohte, in Georgien noch nicht in trockenen Tüchern. Einschätzungen waren das live aus Tiflis von unserer Reporterin Gesine Dornblüt. Vielen Dank dafür. Europa heute geht zu Ende, nicht ohne den Hinweis auf die nachfolgende Sendung Tag für Tag. Ein Thema darin, Geschichtsunterricht gegen Islamismus, Shoah als Schulstoff in der Banlieue. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und einen angenehmen Tag noch. Musik